Im Studium haben wir jetzt tatsächlich Professor Otto Rössler von der Uni Tübingen hier. Und ja, vielleicht können wir nochmal, nachdem das jetzt gerade sehr schnell irgendwie wir hier ins Thema eingestiegen sind, nochmal kurz grundsätzlich so fragen, was ist überhaupt das Problem, beziehungsweise was wird dort überhaupt erstmal experimentiert am CERN in Genf? Also was ist der Zweck sozusagen von diesen Versuchen, die mit diesem neuen Mega-Teilchenbeschleuniger, der dafür 6,2 Milliarden Euro in Genf gebaut worden ist, was soll dabei überhaupt erstmal herausgefunden werden?
Ja, ich bin immer noch sehr beeindruckt von der Diskussion gerade, von den spontanen Äußerungen der jungen Menschen aus der Region. Und man merkt immer, wenn man viele Menschen hört, dass da eine höhere Intelligenz am Werk ist, nicht? Und es kommen immer wieder ganz wichtige Teilerkenntnisse dabei auch zum Tragen. Ja, das ist einfach ein ganz normales Experiment in CERN, das die Absicht hat, 8-mal mehr Energie in Teilchenkollisionen hineinzupumpen, als man das bisher konnte. Und wenn man will, ist es ein Mikroskop, wo man eben mit 8-mal mehr Energie hofft, 8-mal höhere Auflösung zu kriegen ins Mikroskopische hinein. Und da ist es vollkommen unvermeidlich, dass dabei neue Erkenntnisse gewonnen werden. Und das ist an sich ein sehr schönes Experiment. Wenn nicht da zufällig ein bisschen ein Problem noch aufgetaucht wäre, das noch nicht geklärt ist und das man noch klären muss.
Und was konkret würde man denn jetzt rausfinden bei diesen Versuchen, die dort gemacht werden? Also ich habe irgendwo gelesen, es geht darum, quasi mehr zu verstehen, wie zum Beispiel das Universum entstanden ist. Also
naja, bei jedem Mikroskop findet man etwas, was mit dem Universum was zu tun hat. Aber der Big Bang ist ja eine Ideologie, die keineswegs bewiesen ist, die nur die ganze Welt adoptiert hat, soweit sie vom westlichen Denken infiziert ist.
Na gut, aber dann kommen wir jetzt tatsächlich auf Ihre Befürchtung oder besser gesagt auf Ihre Warnungen, die Sie auch in der Öffentlichkeit, mit der Sie jetzt in den letzten Wochen in den Medien überregional zu hören waren. Sie haben die Befürchtung, dass bei diesen...
Darf ich kurz intervenieren? Ich fände es schön, wenn wir ein paar Begriffsklärungen erst mal machen könnten.
Gerne.
Also alle reden gerade von schwarzen Löchern. Können Sie vielleicht zum Beispiel kurz mal sagen, also für Laien, was ein schwarzes Loch ist?
Naja, also der Begriff ist ja ein Witz ursprünglich. Nicht? Es stammt von einem Freund von mir, dem John Wheeler in Amerika. Der wollte immer sich überlegen, wie man diese Dinger nennt, wo die Schwerkraft so groß ist, dass sogar das Licht nicht mehr weg kann. Daher sind die Dinger schwarz. Man nannte sie früher gefrorene Sterne, hat es nur bei großen Sternen gesehen. Man hat es auch bei den Quasaren gefunden. Und ein Zuhörer in einem Vortrag von ihm hat das Wort schwarzes Loch gesagt und die ganze Audienz hat gelacht. Er hat nicht gemerkt, dass das gesuchte Wort ist, nachdem er seit einem halben Jahr gesucht hat. Und erst in der Nacht ist es ihm eingefallen, dass er das verwenden soll. Aber er wusste nicht mehr, wer das Wort erfunden hat. Sodass auch die Vergangenheit des schwarzen Loches ein schwarzes Loch ist.
Und was machen diese schwarzen Löcher? Also wodurch zeichnen die sich aus?
Ja, das ist ganz normal. Also wenn die Schwerkraft zu groß ist, nicht, dann kann das Licht nicht mehr weg. Und sie sind auf jeden Fall interessant. Nicht? Also man sieht sie auch. Es gibt die Quasare am Himmel in ganz großen, fernen Galaxien. Die haben zum Teil 1 Million Sonnenmassen schon verschluckt. In unserer Galaxie haben wir nur 3,6 oder so Millionen Sonnenmassen. Mhm. Und dort ist in der Nähe des Schwarzen Loches, in der Mitte des Sagittarius A-Punktes, A-Stern, sind zufällig keine anderen nahen Sterne, die gefressen werden können. Deshalb passiert dort zurzeit nichts. Früher musste einiges passiert sein, in ein paar hundert oder ein paar Millionen Jahren wird dort auch wieder was passieren.
Okay, aber das heißt also, schwarze Löcher sind einfach Phänomene im Weltall, die quasi alles in sich aufsaugen und man weiß nicht genau, was dann damit passiert, oder?
Also es ist ganz normale Schwerkraft wie sonst auch. Und nur da sie mehr komprimiert sind, ist in ihrer Nähe die Schwerkraft größer als woanders. Aber wenn man ihnen nicht zu nahe kommt, sind sie absolut ungefährlich.
Okay. Genau, okay. Reicht dir das an Begriffsklärung, oder? Genau, also jetzt ist es ja so, dass bei diesem Versuch mit diesem Teilchenbeschleuniger in Genf, dass da quasi es passieren kann, und das wird ja auch von niemandem bestritten, dass dabei schwarze Löcher auftreten.
Also, aber ganz, ganz kleine, nicht?
Genau, ganz kleine schwarze Löcher. Und da gibt es jetzt ja verschiedene Ansichten darüber, was dann passiert, wenn so ein schwarzes Loch auftritt. Und was ist da Ihre Position?
Ja, also die Eigenschaften von schwarzen Löchern sind noch nicht vollkommen verstanden. Es gibt da noch Resultate, die noch wissenschaftlich aufgearbeitet werden müssen, das heißt, wo man noch einen Konsens erzielen muss. Und das Einzige, was ich wollte, ist, dass man diesen Konsens erzielt, bevor man das Experiment macht. Weil danach wäre es irgendwie unvernünftig. Und zufällig sieht es so aus, im Moment, als ob tatsächlich auch sehr, sehr kleine schwarze Löcher wenn sie in der Erde sind, sie können ja nur noch, richtig, das ist das Hauptergebnis, sie können nur noch wachsen. Mhm. Das heißt, sie können nicht verdampfen. Mhm. Dummerweise glaubt aber zurzeit die ganze Welt, dass sie verdampfen würden wegen der Hawking-Strahlung. Mhm. Und ich habe da ein Resultat gefunden, das heißt mit meiner Arbeitsgruppe schon seit 10 Jahren. Wir wussten zunächst nicht, was es bedeutet. Und es sagte dann ein Spezialist in der allgemeinen Realitätstheorie, fragte mich mal ganz unschuldig, ob das nicht Folgen für den LHC haben könnte. Mhm. Und ich wusste damals nicht, was LHC bedeutet. Und ich hatte nie die Absicht, dem armen LHC irgendwie zu schaden. Mhm. Ich wollte nur, dass man da nur einen Sicherheitscheck macht.
Mhm. Okay, also das heißt, diese schwarzen Löcher, die dort entstehen bei diesem Besuch, da geht die Allgemeinheit oder die Masse der Wissenschaftler und der Experten, die dort auch arbeiten, geht davon aus, dass die verstrahlen oder verdampfen, nachdem sie entstanden sind.
Ja.
Okay, also das heißt, gehen die dann überhaupt davon aus, dass sie das überhaupt dann merken, wenn da ein schwarzes Loch entsteht? Oder?
Gute Frage. Doch weil sie verdampfen, hat man auch sofort eine Signatur. Man könnte dann sofort verkünden, wir haben die Hawking-Strahlung gefunden, weil wir schwarze Löcher, die verdampfen, gefunden haben. Und das wäre ein großer Triumph wieder für die Wissenschaft und auch sehr wünschenswert, weil Stephen Hawking ein sehr tapferer Mensch ist, nicht? Alle Menschen bewundern ihn, weil er so lange es durchgehalten hat, mit seiner Krankheit zu leben.
Diese Hawking-Strahlung, so kann man versuchen, das so ein bisschen für Laien so kurz zu erklären, was da so grob mit gemeint sein könnte. Also da verdampft irgendwas, aber...
Ja, das ist eben tatsächlich sehr vornehm und sehr schwierig. Die beiden Grundtheorien der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts in der Physik, nicht die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, die passen nicht zusammen. Und Hawking hat sozusagen Gewalt angewendet und hat das, was man aus beiden Theorien weiß, einfach mal zusammengezwungen und kam dadurch zu diesem Ergebnis. Leider hat dieses Tübinger Resultat von Herrn Fröhlich und Herrn Kuipers und mir die Folge, dass auf einmal das Verdampfen zwar im Prinzip noch möglich bleibt, aber leider unendlich lang dauert. Und damit ist es nicht mehr wirksam. Und dadurch können diese kleinen schwarzen Löcher auf einmal ganz neue Eigenschaften haben, zu denen gehört, dass sie nur noch wachsen und vielleicht eben exponentiell wachsen. Und dann würden sie zwar sehr klein sein, aber in relativ kurzer Zeit, nach ein paar Jahren, könnten sie groß genug sein, um die Erde von innen aufzufressen.
Okay. Ja, das kommt dann auch gleich, bringt uns an diesen Punkt. Also wenn das jetzt tatsächlich stimmt, was Sie befürchten, und wenn dort, was ja durchaus für wahrscheinlich gehalten wird, schwarze Löcher entstehen. Und wenn die aber so, wie Sie sagen, eben nicht verdampfen, sondern da bleiben, erstmal, wo gehen die dann hin, nachdem sie dort entstanden sind? Also wohin verschwinden die und von wo aus wirken die dann?
Ja, also man erwartet, dass 1 pro Sekunde entsteht, falls wirklich welche produziert werden, was man auch nicht sicher weiß. Und wo manche Leute sagen, es ist völlig unwahrscheinlich, aber andere sagen, es ist relativ wahrscheinlich. Aus meinem Resultat folgt, dass es wahrscheinlicher wird als bisher, aber das heißt noch nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist. Ja, und die meisten fliegen dann sehr schnell weg, weil sie durch 2 kollidierende Protonenstrahlen oder genauer durch 2 Quarks, die in den Protonen sind, entstanden sind. Und die beiden Geschwindigkeiten dieser beiden Strahlen sind niemals genau gleich. Auch die Geschwindigkeiten der Quarks innerhalb der Protonen sind immer noch sehr verschieden im Allgemeinen, sodass im Allgemeinen eine relativ große Restgeschwindigkeit übrig bleibt. Und nur wenn sie langsamer sind als 11 km/s, so die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde für irgendwelche Körper, auch ganz kleine, können sie auf der Erde bleiben oder müssen sie auf der Erde bleiben. Sie würden dann im Inneren der Erde herumkreisen. Sie wären so klein, dass sie so gut wie keinen Widerstand finden. Es würde also mindestens so fast eine halbe Stunde dauern, bis das erste Quark ihnen genau genug kommt, dass sie es einverleiben können. Und CERN sagt auch, man sieht daraus, das dauert ewig, das dauert viele Milliarden Jahre, bis sie nur so groß wie ein Berg geworden sind. Also brauchen wir keine Sorgen zu haben.
Das sagt ernsthaft das CERN. Also CERN sagt tatsächlich, naja gut, es kann schon sein, dass sie entstehen. Es kann auch sein, dass sie nicht verdampfen.
Richtig.
Aber es dauert ja eh alles so ewig.
Genau.
Aber das heißt ja im Endeffekt, dass wenn, das sagt wirklich das CERN offiziell.
Selbstverständlich, ja.
Obskur, okay. Ja. Weil das heißt ja dann im Endeffekt, wenn da ein schwarzes Loch, sagen wir mal, in 5 und wenn es 10 Jahre dauert, entstanden ist, was irgendwie so groß ist wie eine Faust, dann zieht es ja trotzdem den Grund um sich rum an sich an und dadurch rutschen ja auch irgendwelche Sachen weg und so.
Das sind aber andere Zeitskalen.
Ja, es würde also nach CERNs Meinung auch schon ewig dauern, bis es so groß wird wie eine Faust. Das ist ja so wahnsinnig mini.
Okay.
Allerdings setzt CERN dabei was voraus, ganz naiv, und hofft, dass die Leser Hörer nicht merken, dass es das voraussetzt. Nämlich, dass das Wachstum sich nie ändert. Das nennt man lineares Wachstum. Und zufällig gibt es auch nichtlineare Phänomene in der Welt. Und davon weiß kein einziger CERN-Wissenschaftler etwas. Das ist irgendwie sehr schade.
Also das heißt, man weiß auch bei den großen schwarzen Löchern im Universum, weiß man nicht, mit welcher Geschwindigkeit die sich weiterentwickeln.
Gute Frage. Nein, nein, da weiß man es. Die wachsen exponentiell.
Okay, und warum geht man davon aus, dass das schwarze Loch, was auf der Erde erzeugt wird, nicht exponentiell wächst?
Weil man noch nichts von exponentiellem Wachstum gehört hat.
Also die das klingt jetzt etwas polemisch.
Also im Allgemeinen ist es halt so, es gibt sogar eine Selbstorganisation und die kann auch hier einsetzen, ist ziemlich wahrscheinlich. Und insofern muss man hier sozusagen die Chaostheorie berücksichtigen. Und es gibt auch aus Tübingen, genauer aus Herrenberg, von einem Schüler von mir, einen wunderschönen Attraktor, der heißt nach ihm der Kleiner Attraktor, Norman Kleiner Attraktor. Und den sieht man am Himmel bei den Quasaren. Und der existiert in der Natur in verschiedenen Größen. Also die Quasare, die sind ganz riesig groß, die haben Milliarden Sonnenmassen.
Das sind schwarze Löcher quasi.
Richtig, Quasare. Ja, das sind in der Mitte schwarze Löcher, die alles um sich herum in eine Scheibe zwingen und dann in sich aufsaugen. Mhm. Und rechts nach oben unten gehen so große Jets raus, die sind hunderte von Milliarden, Millionen Lichtjahren lang. Mhm. Das sieht sehr hübsch aus. Aber die haben eben auch entsprechend viel Power innen. Aber es gibt zufällig noch eine kleinere Version davon, die heißen Mikroquasare. Die haben nicht eine Milliarde Sonnenmassen in der Mitte, sondern nur eine einzige Sonne. Und die, wenn da in der Nähe ein Stern ist, aus dem Material herausgesogen werden kann, gibt sich genau dasselbe Bild. Die wachsen auch exponentiell. Und damit hat man zwei Tiere, die gleich aussehen. Es ist zufällig auch der kleine Attraktor, den sie realisieren. Mhm. Und es spricht alles dafür, dass man bei kleineren Massen immer noch dasselbe Phänomen findet. Mhm. Es ist nur die Frage, ob es da eine untere Grenze gibt. Und man muss bisher vermuten, dass es keine untere Grenze gibt. Mhm. Das heißt, dass relativ sofort diese mini-schwarzen Löcher einen Mini-Quasar da innen bilden. Mhm. Und der wächst dann eben exponentiell und nicht mehr linear. Mhm.
Könnt ihr noch mal kurz erklären, was ein Attraktor ist für
die Hörer? Dankeschön. Das ist so ein Kunstwort, das aus der Zeit, als die Chaostheorie noch ernst genommen wurde, in aller Munde war. Wenn Sie einen tropfenden Wasserhahn haben, zum Beispiel, haben Sie einen chaotischen Attraktor. Wenn er ein bisschen schneller tropft, irgendwann wird es unregelmäßig. Und dieses Regime nennt man einen Attraktor. Man kann ihn aber in dem Fall nicht gut sehen. Man muss ihn sozusagen aus der Mathematik rekonstruieren, was hinter dem tropfenden Wasserhahn ist. Und bei den Quasaren sieht man ausnahmsweise den Attraktor richtig, wie er aussieht. Das heißt, es ist eine sich selbst organisierende Struktur. Und zum Beispiel gibt es in der Biologie sowas, da gibt es Hirschkäfer und es gibt Wanzen. Und wenn man den Wanze stark vergrößert, sieht sie ungefähr wie ein Hirschkäfer aus. Nicht genau, aber ungefähr. Das heißt, da ist ein Attraktor dahinter für diese Form.
Jetzt nochmal so leicht...
ganz kurz zum Technischen. Mhm. Also die Sendung ist eigentlich gleich zu Ende. Ich schlage aber vor... weil die nächste Sendung ist eine Wiederholungssendung von meiner, dass ich da eine Viertelstunde einfach davon dazu gebe.
Super.
Wir jetzt einfach weitermachen.
Jetzt hoffen wir, dass die Hörer nicht böse werden.
Ich denke nicht. Das ist gerade so spannend.
Ja. gut. Also ich würde jetzt gerne noch tatsächlich wissen, aber wir können sonst auch jetzt gerne noch mehr ins Detail gehen, wenn wir eh wieder doch mehr Zeit haben. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was denn dann konkret jetzt passiert. Also wir gehen jetzt von all dem aus. Wir gehen davon aus, dort entstehen schwarze Löcher. Wir gehen davon aus, die schwarzen Löcher wachsen exponentiell. Mhm. Und wir gehen davon aus, zum Beispiel morgen entsteht eins. Wie ist dann der weitere zeitliche Verlauf?
Ja, im Moment haben wir ja Glück, nicht, dass es offenbar eine halbe Stunde, ein halbes Jahr Pause gibt.
Genau, das ist Strom irgendwie ausgegangen oder so.
Niemand weiß es genau. Man muss das erst aufwärmen, bevor man gucken kann.
Mhm. Okay. okay, aber jetzt nehmen wir an, sagen wir mal...
Das ist sehr schade für die Wissenschaftler dort, nicht? Mhm. Und man braucht ja nur eine kleine Konferenz machen, um diese Sicherheitsfrage zu klären. Mhm. Dann können sie sofort weiterarbeiten. Mhm. Und warum sie sich davor geweigert haben, ist mir vollkommen schleierhaft.
Wobei der Punkt, dass es jetzt gerade nicht funktioniert, ja nichts mit ihren Bedenken zu tun hat, oder? Sondern das sind technische Probleme, wo irgendwelche Sachen kaputt gegangen sind.
Ja, aber nicht ganz. Es gibt vor allem in Amerika Kritiker wie der Walter Wagner, die tatsächlich meinen, dass auch in dem Design der Maschine selbst noch sehr gefährliche Details stecken, die zwar für die Erde nicht gefährlich sind, aber für die Region dort. Also das redet sogar davon, dass da atombombenähnliche Effekte passieren könnten. Oh. Und die Maschine hat einen völlig anderen Design als frühere Maschinen, sodass da ganz viele Sicherheitslücken noch zu bestehen scheinen, aber dazu kann ich nichts sagen, damit habe ich mich nicht näher beschäftigt.
Okay. Das heißt, es ist nicht nur die Gefahr, dass irgendwelche schwarzen Löcher entstehen, sondern dass dort vielleicht irgendwas explodiert oder dass sonst irgendwas passieren könnte.
Ja.
Okay.
Jetzt trotzdem noch mal zu dieser Frage von Fabian, wenn jetzt das Ding wieder läuft und sie sagten irgendwann mal was von vielleicht 50 Monate anstatt 50.000 Millionen Jahre.
Im schlimmsten Fall, ja.
Dann, wie wäre denn das Szenario? Also wie würde sich sozusagen dieser Kollaps der Erde so darbieten?
Ja, also zunächst würde gar nichts passieren. Man könnte wahrscheinlich sogar gar nicht feststellen, ob man schwarze Löcher erzeugt hat. Wenn man Glück hat, könnte man nach 2 Jahren aus einer genaueren Analyse der Daten rückwirkend schließen, dass es doch der Fall gewesen ist. Man würde das aber nicht gern publizieren dann natürlich. Und dann würde auch wiederum einige Jahre nichts passieren. Und irgendwann, wenn man das schon vergessen hat, oder wenn die Menschheit nicht inzwischen, ja, sie findet ja immer neue Probleme, mit denen sie sich beschäftigt von Tag zu Tag, wie wir auch gerade sehen. Aber dann würde man vielleicht aus dem stillen Ozean einen kleinen Lichtstrahl bei Nacht herauskommen sehen. Niemand denkt sich viel dabei. Und ein paar Monate später würde auf der anderen Seite, aus Sibirien oder so, auch ein Lichtstrahl aus dem Boden kommen. Und dann würden Leute das zusammensetzen und merken, aha, da muss in der Mitte was sein, von dem der Lichtstrahl ausgeht. Und dann hätte man diesen Mikroquasar entdeckt. Das wäre eine ganz tolle Entdeckung, aber es würde dann noch schnell einen Nobelpreis. Nicht? Und dann würde von innen dieses Ding eben wachsen. Und wenn man Glück hätte, wenn es ganz nah an der Erdoberfläche wäre, was aber unendlich unwahrscheinlich ist, was überall stecken geblieben sein kann, das kleine schwarze Loch. Außerdem gibt es im Zweifelsfall ganz viele, nicht nur eins. Also das an der Oberfläche könnte man im Prinzip isolieren, herausbaggern drumherum und mit einem riesigen Raumschiff versuchen, in den Weltraum zu schießen.
Das bleibt dann einfach an der Stelle und das kann man dann da rausbaggern.
Ja, aber eben leider nicht aus dem Inneren der Erde. Und von da ging es dann immer schneller. Es würde dann immer mehr hineingezogen und es würde dann lokale Erdbeben geben. Vermutlich würde die Atmosphäre schon relativ früh zerstört, was dann relativ gnädig wäre, wenn man dann nicht mehr mitkriegen würde, wie die Erde dann am Ende auf 2 Zentimeter geschrumpft wäre. Und vom Mond aus würde sich nicht viel ändern. Ich meine, die Schwerkraft würde dieselbe bleiben. Also es ist eine ziemlich traurige Geschichte, nicht? Deshalb müssen wir immer lachen.
Genau. Das heißt, wenn tatsächlich das exponentiell wächst und wenn dort schwarze Löcher entstehen, dann ist das jetzt vom Zeitraum her, bis die Erde dann aufgefressen ist.
Dann ist es wie bei allen exponentiellen Sachen, dann hängt es von kleinen Zufällen ab, wie schnell das geht.
Und da haben Sie, glaube ich, mal was gesagt von 50 Monaten bis 50 Jahre oder so.
Richtig, das wäre das, was im schlimmsten Fall sozusagen auftreten könnte, ja.
Die 50 Monate.
Ja.
Und die 50 Jahre wäre das Beste, was einem passieren könnte.
Ja, auch nicht, nee. Es gibt sozusagen diese Abschätzung von 5 Milliarden Jahren von CERN und dann von BBC, der hat eine Umfrage gemacht, BBC Horizon, vor einem guten Jahr. Die haben 50 Millionen Jahre angenommen. Okay. Das war auch noch lineares Wachstum. Und das ist mit Sicherheit falsch. Aber wenn es dann exponentiell wird, dann fragt man sich, wie die Zahlen dann sein könnten. Und wegen 50 Millionen, das klingt so gut, das klingt so ähnlich wie 50 Monate, das ist der Gegensatz. Also auf dieser Basis, wegen des M in Millionen und Monaten bin ich auf 50 Monate gekommen. Okay. Niemand kann was Genaues sagen.
Jetzt gibt es ja Leute, wie zum Beispiel der Professor Ruder, die behaupten schlicht, sie hätten sich verrechnet. Ich meine, ich kann das jetzt nicht nachrechnen, ja. Wahrscheinlich die wenigsten hier in Tübingen, aber was sagen Sie denn dazu?
Ja, Herr Ruder redet da einfach seinem Kollegen Hermann Nicolai nach dem Wort. Und Herr Nicolai weigert sich, mit mir zu reden, aber Herr Nicolai hat seine Behauptung, ich hätte mich verrechnet, längst zurückgenommen, aber er gibt es nicht zu, dass er es zurücknimmt. Er hat es schriftlich zurückgenommen, aber nicht mündlich.
Ah ja. Was mir noch dazu einfällt, zu der ganzen Geschichte, ist, dass es in der Geschichte der Physik immer wieder solche Situationen gab, wo man neue Phänomene untersucht hat, wo man die Wirkung der Phänomene einfach gar nicht abschätzen konnte am Anfang. Also man denkt zum Beispiel an die Entdeckung der Radioaktivität von Madame Curie. Da hat man auch gesagt, ach, diese Strahlung, man sieht sie nicht, was würde ich schon machen? Irgendwann hatte sie dann Leukämie. Und da muss ich gerade ein bisschen so dran denken, dass man irgendwie sagt, ja, jetzt gucken wir mal da, was da passiert, wenn wir da mit dieser Energie da Teilchen aufeinander knallen. Und
ja, eben, man müsste eigentlich sozusagen, wenn ein Verdacht besteht, dass da tatsächlich mehr als das allgemeine Risiko des Funktionierens besteht, auch am Lebensein ist ja riskant, Entschuldigung, dann sollte man sozusagen das klären. Das heißt, man sollte doch Stephen Hawking bitten, mal darüber zu diskutieren mit einer kleinen Runde von Leuten, wo ich dann auch mich anbieten würde, dabei zu sein, ob es gelingt, die Theoreme, es sind 3 Theoreme, die ich gefunden habe, zu widerlegen. Und Theoreme sind dafür da, dass man sie widerlegt. Die wollen ja nicht wahr sein. aber die sind extra so gemacht, dass man sie widerlegen kann. Und zu sagen, ich widerlege ein Theorem nicht, weil ich nicht, weil ich vermute, dass eine falsche Interpretation dahinter steht, das ist so, wie wenn man sagt, ich weigere mich, durch ein Fernrohr zu gucken, weil wir ja schon wissen, dass das eine falsche Ideologie ist, mit der das präsentiert wird. Mhm. Also es ist ein bisschen naiv. Und dass die Wissenschaft heute noch so naiv ist wie zu Galileos Zeiten, ist ein bisschen erschreckend. Mhm. Und sie gräbt sich damit ja ihr eigenes Grab. Ich bin ja auf der Seite der Wissenschaftler und will sie nur daran hindern, sich unwissenschaftlich zu verhalten. Mhm. Jetzt habe ich mich gerade mit Galileo verglichen. Eigentlich müssen wir jetzt aufhören.
Also was mich nach wie vor doch sehr verwundert, weil ich das auch in meiner Vorrecherche überhaupt nicht irgendwo wahrgenommen habe. Es ist tatsächlich so, dass das CERN schon sich vorstellen kann, dass nicht nur schwarze Löcher entstehen, sondern auch sich vorstellen kann, dass die eben nicht verdampfen, sondern dass sie irgendwo hinwandern. Mhm. Und das CERN sagt lediglich, naja, es dauert halt so lange.
Kann man sagen, ja.
Das heißt, das CERN geht schon davon aus, dass in so und so viel tausend Jahren die Menschheit eher
auf... Millionen Jahren.
Milliarden.
Also Milliarden, na gut.
Und die Sonne wird in 5 Milliarden Jahren vermutlich so groß sein, dass man die Erde nicht gut von ihr wieder wegkriegt. Aber wer weiß.
Okay.
Aber es gibt noch ein gutes Argument von CERN, was ich hier unterschlagen habe, aus Versehen. Die sagen, das passiert andauernd in der Höhenstrahlung. Da kollidieren auch Protonen oder Antiprotonen mit irdischen Protonen. Das ist genau dasselbe wie bei uns, nur es ist im Allgemeinen sogar noch energiereicher, also müssen die noch gefährlicher sein. Und für die Öffentlichkeit ist das Hauptargument, warum man sich beruhigt. Mhm. Und dass da noch ein Betrug drin ist, das sieht die Öffentlichkeit nicht, das sieht man dem Argument nicht an. Es gibt noch nicht Linearität. Wenn man die verschweigt, so verschweigt man hier, dass die dabei entstehenden schwarzen Löcher wahnsinnig schnell sind und sofort durch die Erde durchgehen und absolut ungefährlich sind. Dann hat sich CERN noch zurückgezogen, das sagt sie aber nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja, es gibt aber noch Himmelskörper wie Neutronensterne, die sind so wahnsinnig dicht. In denen hätten sie stecken bleiben müssen. Die gibt's aber auch noch, also sind sie doch ungefährlich. Und auch das stimmt nicht, weil zufällig die Quantenmechanik hier einen Streich spielt. Ich habe mich zunächst beruhigt mit diesem Argument, dann kam ich aber drauf, habe ich gefunden im Internet, Herr Fröhlich hatte die Idee, den erwähne ich andauernd, dass die Neutronensterne supraflüssig sind, was quantenmechanisch stimmt. Und wenn man in eine Supraflüssigkeit ein kleines Teilchen hineinschießt, dann ist die reibungslos, das heißt, es kann durchfliegen. Das heißt, Neutronensterne, die das beste Sicherheitsargument des CERN gewesen wären, erweisen sich auf einmal als durch ein spezielles, beinahe Wunder der Physik geschützt. Mhm. Sodass wiederum der Versuch, den Witz meines Kollegen, dass das mit dem LHC was zu tun haben könnte, das erste Resultat, mein Versuch, den Witz zu widerlegen, wieder gescheitert ist und diesmal durch ein ganz anderes, nämlich quantenmechanisches Prinzip. Mhm. Und dann sieht es echt so aus, als ob hier eine kleine Verschwörung der Natur im Hintergrund wäre, die Menschen an der Nase herumführen möchte. Mhm. Insofern verstehe ich auch die vielen CERN-Physiker. Mhm. Die kommen nicht auf die Idee, dass sowas passieren kann. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass sich da so viele Sachen gemeinsam organisieren, wie die Winde da von der Brücke am Quai, nicht, die alle zum selben Zeitpunkt an derselben Stelle auftreten.
Ja, da hat die Menschheit Jahrmillionen Jahre Evolution hinter sich, um dann ein Experiment am Schluss durchführen zu können, was vielleicht ihr letztes sein würde. Was mich jetzt noch interessiert, das wird ja diskutiert, das Thema, und Sie haben ja auch alle möglichen Fachkollegen, mit denen Sie ja wohl auch in Kontakt sind.
Ja.
Und wie gestaltet sich das da? Also es sind ja nicht der Einzige, der diese Befürchtungen hat. Wie viele andere Leute teilen diese Befürchtungen und inwieweit haben Sie Kontakt mit denen?
Ja, also normale Menschen werden ja jetzt leider hineingezogen, nicht? Weil CERN sich geweigert hat, da hinter verschlossenen Türen eine Konferenz zu machen. Deshalb wurde das auf die Öffentlichkeit abgewälzt. Und man muss kleinen Kindern auf dem ganzen Planeten überall Angst machen, nur weil man irgendwie die 2 Wochen für eine Sicherheitskonferenz nicht aufbringen will, was irgendwie lächerlich ist. Aber wie wäre Ihre Frage? Die waren besser, Entschuldigung.
Also die Frage ist tatsächlich, es gibt ja noch andere Experten in der Welt, die davor gewarnt haben und es gab, glaube ich, sogar 2 Klagen und
Walter
eine einstweilige Verfügung und so weiter. Und die teilen quasi ihre Argumente und was machen die jetzt und überhaupt?
Die versuchen in fast schwindsüchtiger Weise das juristische System oder das politische System einzubinden. Es gibt alle möglichen Petitionen. das ist alles sehr vernünftig. Es stellt sich nur heraus, dass CERN so prestigiös ist, auch was Geld angeht und Zukunftsplätze und Arbeitsplätze auch für die Wissenschaft, dass etwa ein Land wie Japan sagt, wir können uns dagegen nicht wenden, denn wir haben zum Glück Observer-Status am CERN und wir würden den verlieren, wenn wir hier kritisieren würden. Mhm. Und das sind rein politische Argumente. Aber die Wissenschaftler, die es sonst gibt, also es gibt viele Wissenschaftler, wie der den Witz gemacht hat, dass das für LHC Folgen haben könnte, die stehen voll hinter mir. Aber sie können sich nicht gut outen, weil da so eine Immunreaktion im System eingesetzt hat. Und ich glaube schon, ja, es haben sich einige geoutet, zum Beispiel Dozent Dr. Plaga in Bonn hat ein anderes Gefahrenszenario, auch von schwarzen Löchern ausgehend, angegeben. Und dann gibt es natürlich auch die alten Hasen auf dem Gebiet, wie Wladimir Belinsky, der ursprünglich in Moskau gearbeitet hat in den 70er Jahren schon, mit einer sehr berühmten Arbeitsgruppe dort, der jetzt in Rom sitzt. Der hat schon vor 2 Jahren ein Paper publiziert, wo er bewiesen hat, dass schwarze Löcher nicht verdampfen können. Aber an den hat man sich gewöhnt, nicht? Den zitiert man gar nicht mehr. Man weiß, der ist dagegen.
Ja, vertrackt irgendwie, dass diese Argumente also offenbar auch seit Jahren teilweise schon existieren und trotzdem dieses LHC gebaut worden ist für viel, viel Geld und einfach so unbeirrbar. Also so ein bisschen kann man es ja nicht so ganz glauben, weil man ja tatsächlich denkt, das sind alles Wissenschaftler und die sind auch irgendwie daran interessiert, weiterzuleben. Und
richtig. Ja, das sagt auch zum Beispiel Herr Mangano, der Autor des Sicherheitsberichts, der fleißig verschweigt, worauf es ankommt. Nicht? Der sagt, wir haben ja auch selbst Familie, wir würden doch nicht die riskieren. Trotzdem sollte man nicht die Bediensten einer bestimmten Firma, weil die ihr treu dienen, zum eigenen Leitstern machen bei der eigenen Lebensplanung. Aber trotzdem ist es natürlich ganz niedlich, nicht? Also, und Wissenschaft ist ja auch sowas Schönes und normalerweise ist ja mit kleinen Risiken immer verbunden, wie wir schon gesehen haben. Nur wenn es zufällig mal so 3 Winde gibt, die hier sagen, bitte guckt mal genau an diese Stelle, dann sollte man es lieber tun, statt zu sagen, nö, wir gucken mal lieber, wie viele Jahre oder wie viele Papers die betreffenden Leute auf diesem Gebiet veröffentlicht haben. Wenn es nicht mehr als 10 sind, dann hören wir lieber nicht auf sie.
Wie ist es denn jetzt für Sie hier, Sie waren jetzt seit etwa, wann ist das Ding in Betrieb genommen worden, vor 3 Wochen oder sowas?
Ungefähr, ja.
Also Sie sind schon seit mindestens einem halben Jahr in den Medien auch wahrnehmbar mit Ihrer Warnung von dem Thema. Und seit Sie da jetzt angefangen haben, an die Öffentlichkeit zu treten und breiter wahrgenommen zu werden damit, was hat sich da für Sie irgendwie verändert? Also bekommen Sie jetzt täglich irgendwie solche Anfragen von der Presse? Will da immer noch...
Ja, durchaus, es ist immer noch aktiv, aber als es an dem Tag, wo das Experiment angefangen hat, da hatte ich ungefähr 30 Interviews und es gab insgesamt bisher 12 Fernsehinterviews, merkwürdigerweise. Und ich habe meine, man kann nicht sagen, dem einen ja, dem gebe ich ein Interview, dem anderen nicht. Man muss dann relativ offen sein. Und man kann auch nicht die Fernsehsender herbeizitieren, das geht nicht. Das ist irgendwie... Wie soll ich sagen, das ist mir noch nie erlebt, habe ich noch nie erlebt, dass 450 Zeitungen auf der ganzen Welt auf einmal die Pferdescheu machen. Ja. Aber es ist natürlich logisch, wenn die Wissenschaft sich weigert, das hinter verschlossenen Türen zu diskutieren, wobei gut rauskommen könnte, ich hoffe es sogar, dass da eins von den 3 Theoremen falsch ist, und dann kann ich die Sache vergessen, dann wäre ich gar nicht mehr im Geschäft. Und in dem Geschäft will ich auch gar nicht sein. Normalerweise ist es schön, berühmt zu sein. Aber wenn man so alt ist und kurz vorm Sterben, dann ist einem das vollkommen gleichgültig. Und man möchte auch nicht kleine Kinder erschrecken. Und es geht das Gerücht, dass ein Mädchen in Indien Selbstmord gemacht hätte, ein 16-Jähriges.
Okay.
Aus diesem Grund. Und das würde ich tatsächlich dann der Wissenschaft, den unwissenschaftlichen Wissenschaftlern des CERN anrechnen, dass sie, um sich völlig unnötig zu schützen vor angeblich gefährlicher Gegenpropaganda, hier die ganze Welt als Geisel genommen haben. Und die Wissenschaft darf das nicht machen. Also die Wissenschaft ist was so Schönes und Heiliges, dass nicht die 10.000 Wissenschaftler, die von CERN irgendwie indirekt mit ihrer Zukunft und so finanziert werden, weil ihre Laufbahn davon abhängt, dass die alle den Mund halten. Es muss mindestens 1% Dissidenten dabei geben. Ich möchte, dass einer von den 10.000 endlich mal den Mund aufmacht.
Und Sie haben ja versucht, an das CERN heranzutreten und mit denen persönlich das Gespräch zu suchen. Und was war deren Begründung? Oder die haben dann keine Lust gehabt? Oder?
Nein, es gab ein Gespräch am 4. Juli mit Herrn Landua. Und nachher sagte CERN, wir haben ihn angehört. Mhm. So ist als ob es was Juristisches wäre, wo man das Anhörungsrecht wahrnehmen muss. Mhm. Und wir sind auch gemeinsam darauf gekommen, dass man sogar ein Experiment machen könnte, ein neues, am CERN, wo man dieses quantenmechanische Resultat von mir, dass Neutronensterne durchsichtig sind für kleine schwarze Löcher, wo man das testen kann am supraflüssigen Helium, verglichen mit normalflüssigem Helium, wo man auch kleine Teilchen durchschießt. Mhm. Trotzdem bin ich sehr enttäuscht, dass Herr Landau der Öffentlichkeit gegenüber so tut, als ob er davon nie was gehört hätte.
Mhm. Das heißt, da hat man dann diesen Versuch nicht durchgeführt?
Bisher nicht, der dauert ein paar Jahre nicht und deshalb wurde er nicht ernst genommen. Mhm. Aber dass er eine wissenschaftlich offene Frage beinhaltet, das dürfte man der Öffentlichkeit nicht, gegenüber nicht geheim halten. Mhm. Das ist eine Form der Didaktik, die so vereinfacht, dass sie in die Irre führt.
Und Sie erzählen das ja aber mit Sicherheit auch immer, wenn Sie interviewt werden oder so, und sind das dann so Informationen, die dann einfach irgendwie rausgelassen werden, oder habe ich das jetzt nur überlesen?
Nein, Sie haben vollkommen recht. Es gibt bestimmte Bilder, die sozusagen immer wiederholt werden und alles, was man an netten Sachen dazwischen sagt, das passt da irgendwie nicht dazu. Mhm. Auch, dass man selbst Wissenschaftler ist, dass es keine schönere Karriere für junge Menschen gibt als Wissenschaft. Und dass man hier auf dem Rücken der Zukunft, der wissenschaftlichen Jugend sozusagen, dass da die alten Hasen eifersüchtig sind auf andere alte Hasen. Und dass die Jugend dadurch wirklich in ihren Möglichkeiten gebremst wird. Das finde ich sehr, sehr schade. Mhm.
Gut, mir fällt jetzt so akut keine weitere Frage mehr ein. Gibt es vielleicht was, was Sie noch loswerden wollten, so in den letzten Minuten dieser Sendung, oder irgendwas, was Sie meinen, was Sie unbedingt irgendwie mitteilen möchten oder was wir noch nicht drauf gekommen sind?
Ja, es ist eine große Versuchung, hier noch weitere schwarze Katzen aus dem Sack zu lassen. Eigentlich nicht. Ich meine, die Sicherheitskonferenz habe ich schon erwähnt. Das sage ich immer, das ist das Einzige, was ich will. Mhm. Nur inzwischen braucht man eine zweite Sicherheitskonferenz, eine lokale, nicht für die Sicherheit der Region von Genf. Da sitzt auch die UNO und vielleicht gibt es ein paar Menschen, die meinen, dass man auch eine kleine Großstadt schützen sollte vor Unglück.
Okay, dann hoffen wir, dass diese Warnungen auch irgendwie mal mehr gehört werden und dass man sich da Gedanken drüber macht, weil es wäre auch schade um Genf als Knotenpunkt von verschiedenen politischen und anderen Aktivitäten, wenn dort...
Ja, und dann ist die Schweiz auch noch die Wiege der Demokratie auf dem Globus. Und man könnte einfach ein Referendum machen und 100.000 Stimmbürger in der Schweiz könnten den Planeten hier schützen, wenn CERN selbst nicht inzwischen doch sich überlegt, ob es nicht die Führungsrolle beim Schutz des Planeten übernehmen will.
Gibt es da so ein Referendum oder ist das angedacht?
Ja, habe ich schon vorgeschlagen.
Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass Sie hier gekommen sind, hier ins Lokalmagazin auf der Wüstenwelle.
Es war für mich ein besonders schönes Erlebnis, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.
Adieu.
Adieu.